Glaubwürdig, zuverlässig, historisch. Wir haben einige Gründe gesehen, aus der Bibel heraus Verse gelesen, was die Bibel über sich selbst sagt. Wir haben dann einige Einwände gehört und sind bei den Einwänden dann mehr oder weniger stehen geblieben, weil ihr dann ja auch einige Fragen gestellt habt. Und das war gut so, denke ich, denen wir dann nachgegangen sind. Ich habe den Eindruck, dass da, wo konkrete Fragen sind, wir die durchaus auch mit einbeziehen sollten und das auch durchaus heute Abend mit hineinziehen, dass allerdings diejenigen, die sich innerlich und äußerlich vorbereitet haben, etwas zu hören, was auf unserem Programm draufsteht, die möchte ich dabei nicht enttäuschen. So steige ich einfach damit ein, dass ich euch ein paar Gedanken weitergebe dazu und dass wir dann einen zweiten Teil der Stunde oder möglicherweise auch dann einen kleinen Unterbruch machen und dann eine neue Stunde dafür nehmen, noch weiter auf Fragen einzugehen und das möglichst ganz konkret, sodass ihr die loswerden könnt und hoffentlich ein paar ganz konkrete Anlässe, Ansätze bekommt, selbst neu über Fragen und Themen nachzudenken, die ihr bisher mit euch rumgetragen habt oder die ihr häufiger gehört habt. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden und dann beginne ich heute Abend mit einem etwas mehr praktischen Teil. Denn heute Morgen sollte es ja darum gehen, dass wir uns intellektuell damit auseinandersetzen. Erst einmal, was spricht für die Bibel? Warum glauben wir der Bibel? Was sagt die Bibel über sich selbst? Dass wir dann auch hören, was sagen Menschen gegen historische Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit der Bibel und wie antworten wir darauf? Und heute Abend habe ich mir eigentlich gedacht, dass einige von euch vielleicht nicht mehr ganz so stark konzentrationsfähig sind, wenn man einen langen Tag hinter sich hat. Ich habe mir gedacht, dann passt viel besser der praktische Bereich. Wie gehe ich denn mit der Bibel um? Also, was spricht erst einmal dafür, überhaupt in der Bibel zu lesen? Jetzt nicht rein theologisch, sondern auch so ein bisschen, könnten wir sagen, losgelöst davon. Und wie kann ich dann, wenn ich mich an die Bibel heranmachen will, richtig mit der Bibel umgehen? Und da habe ich zuerst einmal zehn starke Gründe für die Bibel formuliert. Also 10 Gründe, warum es sich lohnt, die Bibel aufzuschlagen. Und dabei habe ich jetzt natürlich nicht hineingenommen, damit wir im Himmel gut angeschrieben sind oder damit wir unserem Pastor sagen können, ich habe heute Morgen auch mal eine stille Zeit gemacht. Diese Gründe habe ich einmal draußen vorgelassen. Ich habe angefangen mit Gründen, die durchaus auch Menschen vertreten können, die eigentlich gar keine überzeugten Christen sind. Nämlich mein Grund Nummer 1 war dabei Neugierde. Neugierde, was steht überhaupt in diesem Buch drin? Denn immerhin müssen wir sagen, dass die Bibel der Bestseller Nummer 1 ist. Also es gibt kein Buch weltweit, was so häufig gedruckt, so viel übersetzt, so viel gelesen und gekauft und so weiter wird wie die Bibel. Das heißt, wenn ich einmal mitbekommen will, warum lesen eigentlich so viele Leute in der Bibel, warum ist die eigentlich so weit verbreitet, warum ist, ich habe in der Vorbereitung auch für diese Stunde dann einmal auf der Internetseite nachgeschaut, der Deutschen Bibelgesellschaft und der Internationalen Bibelgesellschaft, warum ist die Bibel, sie haben dann insgesamt geschrieben, eben in knapp 2000 verschiedenen Sprachen sind Bibelteile übersetzt, das Neue Testament in etwa 1200 und etwa 500 verschiedenen Sprachen ist die ganze Bibel übersetzt. Warum wird das so häufig übersetzt? Warum bekennen so viele Menschen, dass ihr Leben dadurch verändert wird? Warum lesen Menschen das über 2000 Jahre hinweg? Einfach Neugierde, das kennenzulernen, mitreden zu wollen. Denn viele Sachen lesen wir und hören wir einfach, weil wir wissen, das ist in. Andere beschäftigen sich damit. Dann steht das in irgendeiner Zeitung, dann wird das irgendwie im Fernsehen weitergegeben und wir haben den Eindruck, wir müssen ja auch wissen, worum es geht. Und so würde ich sagen, spricht es für viele Menschen, egal ob Christ oder nicht, einfach dafür, in der Bibel zu lesen, um zu wissen, aus Neugierde, warum ist das eigentlich ein Buch, was so weit verbreitet gewesen ist in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Der Grund Nummer zwei ist, dass ich dadurch die Kultur besser kennenlerne, in der ich lebe. Denn ich möchte einmal behaupten, dass ohne die Kenntnis der Bibel, wenn ich in Deutschland oder in Europa lebe, ich verstehe nur die Hälfte oder vielleicht sogar nur ein Viertel. Wir könnten den Versuch machen, ihr geht mit mir in irgendein beliebiges Kunstmuseum. Also vielleicht die Ausnahme, wenn es ein Museum ist mit ausschließlich moderner Kunst, dann ist das vielleicht nicht der Fall. Aber schaut euch mal so ein bisschen in der Geschichte um. dann seht ihr, dass eben da das meiste in der Vergangenheit, was in Gemälden dargestellt worden ist, was in Architektur dargestellt worden ist, hat zu tun mit der Bibel, mit Glauben. Also selbst wenn nicht alle dieser Leute ganz religiös gewesen waren, so ist es, dass sie die Themen aufgegriffen haben, dann sieht jemand ein Bild und da passiert irgendwie etwas und er weiß gar nicht, was da abläuft. Und dann ist es irgendeine Szene aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, was der Künstler versucht hat, dort festzuhalten. Weil bis vor 200 Jahren die Frage des Glaubens, die Frage der Religion, die Frage der Bibel, waren die Themen, die Künstler immer wieder aufgegriffen haben. Und bis heute ist es auch der Fall. Und all das können wir gar nicht verstehen, wenn wir uns nicht mit der Bibel auskennen, wenn wir diese Dinge nicht einordnen können. Ich habe vorhin einmal gesagt, als wir darüber gesprochen haben, was wir heute Nachmittag tun können, dass es sich durchaus auch lohnt, in die Fußgängerzone nach Lemgo zu gehen. Und habe dabei gesagt, dass vielfach in die Holzbalken über den Haustüren und Eingängen sind Bibelverse eingraviert. Ja, wir merken das natürlich nur. Wir können die auch nur verstehen, was damit überhaupt gesagt wird, wenn wir uns mit der Bibel auskennen. Ich möchte sogar sagen, dass beispielsweise die Philosophie verstehen wir auch als Bereich der Kultur, nur wenn wir uns mit der Bibel auskennen. Wir verstehen nur die Kirchen, wenn wir die Bibel kennen. Manche Leute, die gehen so als, das gehört zum kulturellen Programm, besucht man irgendeine Stadt, dann steht da in der Mitte auch eine Kirche drin, dann geht man rein und sagt, na das war ja schön. Aber weiß eigentlich gar nicht, was da überhaupt gelaufen ist. Man sieht die schönen bunten Fenster, erkennt aber gar nicht, dass das lauter biblische Geschichten sind, die dargestellt sind. Und auch das, also noch mehr zu sehen, genauer hinzuschauen, dafür hilft es uns die Bibel, wenn wir die Bibel besser kennen und näher kennen. Punkt Nummer drei, ich denke auch, dass wir unsere eigene Geschichte erst viel besser verstehen und kennenlernen, wenn wir die Bibel kennen und wissen, was darin steht. Denn die Geschichte Deutschlands war bis vor 200 Jahren und bis in die Gegenwart hinein, nur nicht so stark wie bis vor 200 Jahren, eng verbunden mit religiöser Auseinandersetzung. Es gab nicht eine strenge Trennung, Glauben ist Privatsache und das interessiert ja nur jemanden in seinen vier Wänden, so wie es heute den Menschen peinlich ist, wenn man sie nur fragt, glaubst du oder glaubst du nicht? Also so war es beispielsweise eine Nachbarin, die wir vor einiger Zeit eingeladen haben, immer wieder haben wir schon mit ihr gesprochen über den Glauben und jedes Mal holen wir uns dort eine Abfuhr und sagt sie, nein, also Glauben, das ist Privatsachen, also wie kann man darüber reden überhaupt, das ist heute weit verbreitet, das war es bis vor 200 Jahren nicht. Und wenn wir uns angucken, dass beispielsweise das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist maßgeblich geprägt von christlichem Gedankengut, dass da ja immerhin am Anfang auch Gott angerufen wird als der Garant der Ordnung, die es im Staat gibt. Das hat christliche Hintergründe. Manche wissen auch nicht, dass beispielsweise die Formulierung der Menschenrechte, der Religionsfreiheit, der Meinungsfreiheit und ähnliches mehr ihren Hintergrund haben im christlichen Glauben. Heutzutage sind Politiker ja leicht dabei, das eine oder andere fallen zu lassen oder den Glauben rauszuschmeißen und meinen, man könnte diese Maßstäbe trotzdem noch verteidigen und möglicherweise sogar in anderen Kulturen, in anderen Ländern den Menschen aufdrücken. Und vielfach in anderen Kulturen und Ländern versteht man das gar nicht so. Da stellt man sich dann die Frage, ja, warum Menschenrechte? Das gibt es auch so gar nicht, weil Menschenrechte etwas typisch Christliches sind, übrigens auch historisch. Viele wissen das nicht. Viele meinen, dass eben in der Französischen Revolution das erste Mal die Menschenrechte formuliert worden sind. Und das ist auch gar nicht so falsch. Aber dann müssen wir den Leuten auch sagen, von wem. Nämlich der reformierte hugenottische Pfarrer namens Rimbaud, der hatte vor der Französischen Revolution als erster die Menschenrechte aufgeschrieben. Und die wurde hinterher übernommen und haben von da aus dann in allen Demokratien Europas und den Vereinigten Staaten ihren Eingang gefunden in die Rechtsprechung. Und dann merken wir, das Land, in dem wir leben, die Geschichte, aus der wir heraus leben, verstehen wir erst, wenn wir die Bibel kennenlernen. Dann sehen wir die Zusammenhänge, dann merken wir die Begründungen dabei. Und dafür lohnt es sich in jedem Fall, die Bibel kennenzulernen. Auch noch einen vierten Grund möchte ich nennen, wo es sich lohnt, die Bibel kennenzulernen, ohne dass ich jetzt schon von vornherein ein religiöses Motiv dabei habe. Sondern das sind ja alles Punkte, die ich genannt habe, die gelten für jeden unserer Zeitgenossen. Die könnten wir jedem sagen, selbst einem Atheisten zu sagen, hier ist der kulturelle Aspekt, der geschichtliche Aspekt, da ist deine Neugierde und so weiter. Das sind ja alles Punkte, die interessieren selbst einen Atheisten, um in die Bibel hineinzusehen. Und wenn er dann mehr drin findet als nur diese Aspekte, umso besser. Und auch der vierte trifft durchaus dabei zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele Menschen um uns herum, die lesen gerne Romane oder Kriminalromane insbesondere. Und nun, wir wollen uns nicht da viel darüber unterhalten, ob das gut oder schlecht sei, sondern wir können einfach erst einmal feststellen, dass wenn ihr das gerne lest oder andere das gerne lesen, dann ist die Bibel für euch gerade die richtige Lektüre. Ich möchte einmal sagen, die Bibel ist ja voller Sex and Crime. Nicht? So würde man das ja auf Neudeutsch sagen. Also das heißt voller Liebesgeschichten, voller auch Kriminalität tatsächlich. Wenn ihr da seht, wie der eine neidisch auf den anderen ist und ihn versucht abzusägen, oder wie David, weil er einen Ehebruch plant, eben den Ehemann dabei irgendwie über die Klinge springen lässt. Also das sind ja Themen, die immer wieder in der Literatur, immer wieder in Filmen, immer wieder aufgenommen werden. Und da habt ihr klassische, spannende Geschichten. Ja, ich meine, nicht umsonst erzählen wir auch unseren Kindern was. Und die sind dann dabei und sind allein durch die Geschichte gefesselt, die da stattfindet. Natürlich auch vom Leben Jesu oder der Apostel, was die erlebt haben in ihrem Leben. Das ist spannend zu lesen. Da könnte man sagen, da lernen wir klassische Literatur kennen mit einer Spannung, wie sie viele neuere Romane nicht kennen. Wenn man sie erstmal kennenlernt. Manchen von uns geht es ja auch so. Wir lesen im Alten Testament plötzlich eine Geschichte und haben nicht im geringsten vermutet, dass so etwas in der Bibel stehen würde. Oder wer eben gerne eine schöne Liebesgeschichte liest und sich das Hohelied durchliest. Also das ist ja manchmal fantastisch, nicht? Also wie da Braut und Bräutigam beschrieben werden. Das ging manchen Theologen sogar so weit, dass sie in der Vergangenheit dazu gekommen sind und gesagt haben, nein, das hat gar nichts mehr mit Sexualität zu tun, gar nichts mehr mit Freundschaft zu tun. Das muss überhöht werden. Da soll nur in Symbolen Jesus und die Gemeinde beschrieben werden oder Gott und das Volk Israel. Was natürlich, wenn wir es uns genau anschauen, nicht der Fall ist. Sondern da geht es tatsächlich wie ein Freund, ein Liebhaber, seine Freundin beschreibt, und da merken wir, die Bibel hat auch mit solchen Sachen zu tun. Die sind nicht von vornherein ungeistlich. Also das gehört ebenfalls mit dazu. Punkt Nummer 5. Und jetzt kommt natürlich auch damit hinein, das, was die Bibel eigentlich beabsichtigt und was ich in ihr finden kann. Punkt Nummer 5, der uns motivieren sollte und kann, in die Bibel hineinzuschauen, ist, dass wir in der Bibel einen Schlüssel finden für die Wirklichkeit, in der wir leben. Ich möchte einmal sagen, wenn wir in die Bibel hineinschauen, plötzlich öffnet sich vor uns eine Welt, die wir vorher gar nicht vermutet haben. Vorher, da haben wir mit materiellen Dingen zu tun. Wir können das Mikrofon hier untersuchen, wie schwer es ist, aus welchem Metall es ist, wie groß es ist. Alles können wir untersuchen. Aber immer mehr Zeitgenossen um uns herum sind auf der Suche nach einem übernatürlichen Aspekt der Welt um sie herum. Immer mehr Menschen schließen sich irgendeiner sektierischen Gruppe an oder interessieren sich für Parapsychologie oder ähnliche Dinge mehr. Menschen sind offen auf der Suche nach dem Mehr. Es muss doch mehr geben als nur das, was wir anfassen und beweisen können, rein äußerlich gesehen. Und da ist die Bibel zu empfehlen, denn die Bibel geht realistisch davon aus, dass die Welt um uns herum materiell und wirklich ist, wie sie auch so wahrnehmen können, im Gegensatz zu manchen östlichen Religionen, Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus, die ja alle davon ausgehen, dass die Welt um uns herum eigentlich nur Vorstellung, Maya, Illusion sei, also gar nicht Realität ist, sondern bloß eine vordergründige Illusion, die es gilt zu überwinden. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, das ist von Gott geschaffen und das ist gut und das ist richtig so. Aber das ist nicht das Letzte. Wir bleiben nicht stehen dabei. Es gibt mehr darüber hinaus. Und dieses Mehr, diese Wirklichkeit, die dahinter steht, die Bibel zeigt uns auch etwas von der jenseitigen Welt, die in diese Welt hineinreicht und mit der wir ständig zu tun haben. Und das ist etwas Faszinierendes, etwas Wunderbares, wenn wir plötzlich merken, wenn wir die Bibel studieren, es ist eben nicht nur dieses rein Materielle. Punkt Nummer 6. Die Bibel gibt uns Auskunft über unser Selbstverständnis. Die Bibel zeigt mir, wer ich eigentlich bin. Und die Bibel zeigt mir auch, wohin ich gehe, welches Ziel ich mit, ehe ich in der Zukunft habe und welches Ziel Gott mit mir hat. Und die Bibel macht da keine Illusion. Die Bibel ist nicht wie ein Selbsthilfebuch, was mir nur ein paar psychologische Tricks zeigt, damit ich noch besser werden kann. Sondern die Bibel sagt mir schonungslos, wer ich bin, negativ und positiv. Ich habe gleich noch einen extra Punkt daraus gemacht. Und zwar habe ich nämlich als Punkt Nummer 7 dazu geschrieben, dass die Bibel Korrektur anbietet und deshalb empfehlenswert ist. Es gibt ja einige Menschen um uns herum, die mögen es nicht, wenn man ihnen sagt, wo sie Fehler haben. Aber insgesamt glaube ich, dass wir viel zu wenig die Gelegenheit haben, auch auf unsere Fehler uns hinzuweisen zu lassen. Es gibt viele Menschen um uns herum, die wollen einfach nicht, dass man sie anmacht, nicht? Also ihnen irgendwo zeigt, da wo Probleme sind. Und deshalb sagen sie jemandem anders das auch nicht, wo der Probleme hat. Aber jetzt doch einmal die ehrliche Frage an uns, wollen wir denn mit unseren Fehlern alt werden und ins Grab gehen? Wollen wir denn lieber an unseren Fehlern festhalten, nur weil wir Angst davor haben, dass uns jemand auf unsere Schwächen hinweist? Und wie selten gibt es denn jemanden um uns herum, der uns wirklich ernsthaft, der uns aber auch ehrlich und offen auf unsere Fehler hinweist? Leider, selbst in Gemeinden, finden wir das äußerst selten. Wenn, dann ist es häufig so, dass uns jemand unsere Fehler sagt, wenn er uns fertig machen will. Also ich bin gegen den und jetzt sage ich dem mal endlich meine Meinung. Und dann kommt alles aufs Tablett, was ich schon mal immer von dem gedacht habe. Aber das ist destruktiv, das macht kaputt den anderen. Aber in der Bibel finden wir das nicht. Die Bibel sagt uns offen und ehrlich, du bist ein Sünder. Ich könnte es noch drastischer sagen, ich könnte sagen, du bist eigentlich ein Schwein. Und jetzt erkenn das erstmal, ordne dich Gott unter, bekenne deine Sünden, kehre um. Und selbst für uns als Christen sagt sie manchmal, sagt sie, du Neidhammel, du denkst immer bloß daran, dass es den anderen besser geht als dir. Und dann lesen wir in der Bibel, der Neid ist der Ursprung allen Übels, unter anderem, das wird auch von anderen Sachen gesagt. Und dann finden wir, was da aufgeführt wird, was der Neid alles bewirkt in unserem Leben. Und das sagt uns die Bibel schonungslos. Und wenn wir das lesen, dann müssen wir uns selbst überprüfen. Und für einige Leute geht das so drastisch an die Substanz, dann fangen sie an, herumzuinterpretieren. Dann plötzlich fällt das alles unter den Tisch, was Gott damit gemeint hat. Nicht? Damit uninterpretiert, ja eigentlich hat er ja nur gemeint, dass es mir gut gehen soll. Und mir gut gehen, das weiß ich ja selbst am besten, was dafür ist. Also will Gott, dass ich so lebe, wie ich bisher gelebt habe. Nach dem Muster, nicht? Man kann ja alles interpretieren da hinein, wenn man will. Martin Luther hatte einmal dazu gesagt, dass selbst beim Christen der Verstand eine Hure sein kann. Ich glaube, ich habe es gestern Abend schon mal gesagt. Wenn nicht, dann habe ich es hier zumindest erwähnt. Und das ist genau das, was er damit meint. Er meint damit, häufig ist es auch bei uns als Christen so, wir manipulieren mit unserem Verstand die Bibel so lange, bis sie in unsere Weltauffassung hineinpasst. Aber stattdessen sollen wir es umgekehrt sein lassen. Die Bibel soll uns kritisieren und sie soll uns zeigen, wo unsere Schwachpunkte sind. Und wenn ihr einen Teil der Bibel nicht versteht oder wenn der nicht in eure Weltauffassung hineinpasst, dann fragt erstmal eure Weltauffassung nach und nicht, dass ihr die Bibel kritisiert. Ich möchte einen konkreten Punkt nennen. Es ist vielfach so, dass wir auch als Christen so stark von unserer Weltanschauung, von der Kultur, in der wir leben, mit beeinflusst sind, dass wir die Bibel als Korrekturmaßstab gar nicht mehr so annehmen, obwohl Gott uns gerade nahe kommt, will uns eine Hilfe sein will, aber wir es als Ärgernis ansehen. Ein Beispiel, ich kann auch zwei Beispiele nehmen dabei, um uns das etwas einmal vor Augen zu führen. Also, ein Beispiel ist die Frage der Umgang mit der, ich möchte mal sagen, Demokratie. Wir haben heute als Christen den Eindruck, dass Demokratie etwas im tiefsten Sinne Göttliches ist. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass viele Gemeinden sich gar nicht vorstellen könnten, ohne Demokratie zu leben, nicht? Dann finden wir da zum Beispiel, jeder muss natürlich befragt werden. Also wenn der Gemeinde ein Kreuz aufgehängt wird, nicht? Also wenn meine Meinung nicht berücksichtigt wird, dann bin ich aber mucksch, dann bin ich beleidigt. Was, ihr habt euch nicht nach mir gerichtet, ich muss doch jeder befragt werden, meine Meinung ist doch wichtig, oder? Und wenn ich einen Blumenkranz hingestellt habe und die Blumen aber nicht nach meinem Geschmack sind, also das geht aber nicht. Jeder muss mitreden dabei, Demokratie. Übrigens ja auch bei der Leitung der Gemeinde, nicht? Also mir darf aber keiner was sagen. Und wenn mir in der Gemeinde etwas sagt, jemand, dass das so und so laufen muss und ich bin nicht einverstanden, na, dann gehe ich halt in eine andere Gemeinde, wo es mir besser passt. Wo finden wir das bitte sehr im Neuen Testament? Wir haben manchmal den Eindruck, weil wir in einer Gesellschaft groß geworden sind, der Emanzipation, der Aufklärung, in der jeder einzelne Mensch sich als Mittelpunkt, als Nabel der ganzen Welt begreift, das haben wir auch geschluckt als Christen. Wir halten uns häufig für so wichtig und so unverzichtbar, dass wir Gott fast aus dem Auge verlieren und Gott höchstens auch als Anhängsel unserer Religiosität sehen. Also Gott soll ja eigentlich froh sein, dass wir überhaupt noch ihm dienen und ihm nachgehen. Was wäre er ohne uns, nicht? So ungefähr diese Auffassung, der, ich übertreibe natürlich ein bisschen, um uns das deutlich vor Augen zu führen. Oder eine andere Sache, dann soll eine Gemeindeleitung bestimmt werden. Und es gibt kaum eine Gemeinde heutzutage, wo das nicht so läuft, dass gesagt wird, wird abgestimmt, nicht? Und dann wird sogar Parteiprogramme werden dann aufgestellt. Also derjenige, der gewählt wird, der lädt nochmal alle zu sich nach Hause ein und spricht nochmal recht freundlich, begrüßt sie alle nochmal, damit er gewählt wird. Wo, bitte sehr, seht ihr im ganzen Neuen Testament irgendwas von der Wahl einer Gemeindeleitung? Ist Paulus gewählt worden dafür erstmal, dass er Gemeindeleiter worden ist? Oder die Jünger vielleicht? Also was sehen wir, was ist biblisches Prinzip? Biblisches Prinzip ist Berufung. Wo finden wir beispielsweise auch Ältestenwahl in der Bibel? Gibt es gar nicht. Es gibt Einsetzung, da sagt Paulus zu beispielsweise Timotheus und sagt, gehe hin und setze Ältesten ein. Finden wir gar nicht. Was sagen wir denn? Paulus sagt doch, wir sollen für einen Staat beten, im Römer 13. Was für ein Staat ist das denn? Ist das die Demokratie, die allen die gleiche Rechte einräumt? Tja, das war ein römischer Staat, der die Christen unterdrückt hat. Ein Staat, unter dem sogar Paulus, der das gefordert hat, den Märtyrertod gestorben ist. Für den sollte gebetet werden und dem sollte man sich unterordnen. Und wir haben heute den Eindruck, dass allein die Demokratie der einzig mögliche Rahmen ist, in dem Christen überhaupt leben können. Wobei wir sehen müssen, dass Christen über 1800 Jahre in Staaten gelebt haben, die keine Demokratie waren. Was ich hiermit nicht sagen will, dass Demokratie falsch sei, nicht, dass ihr mich falsch versteht, das nicht. Nur, was ich damit sagen will, Demokratie ist nicht der einzig von Gott gewählte Rahmen, in dem wir zusammenleben können. Sondern die Demokratie ist eine gute Sache, hat auch gewisse Stärken, hat auch gewisse Schwächen. Also Nordrhein-Westfalen war jetzt ja gerade Wahl. Ich habe dann auch, ich sage euch jetzt nicht, was ich gewählt habe oder spielt ja auch keine Rolle dabei. Aber wir müssen auch häufig sagen, das sind viele Menschen, die mitbestimmen, die eigentlich gar keine Ahnung haben darüber, nicht? Ich weiß nicht, bei der letzten Wahl, wo ihr mitbestimmt habt, habt ihr irgendein Parteiprogramm gelesen der Parteien, was die eigentlich wollen? Ich möchte jetzt nicht fragen, die Hand heben, wer das gemacht hat. Wahrscheinlich würde es sonst während wenig Hände raufgehen oder ich würde jemanden verführen, nachher zu lügen oder so. Nur ist meine Frage, wenn ihr das nicht gelesen habt, ja, was habt ihr, worüber habt ihr dann eigentlich abgestimmt? Auf den Plakaten, also auf den Plakaten steht hier zum Beispiel da, dieser Clement, nicht, der weiß, was er will, oder der es kann, oder die Zukunft, oder, ich meine, da muss man sich ja fragen, ja, was ist denn das, also Zukunft, gibt es keine Zukunft mehr, wenn wir nicht diesen Politiker wählen, kann der andere es nicht, oder was soll das alles bedeuten überhaupt? Also diese Plakate, da habe ich ja manchmal den Eindruck, die Politiker wollen uns sagen, wir sind ein bisschen blöde, nicht? Im Grunde genommen ja. Und da ist dann die Frage, wenn wir eine Demokratie annehmen, dann müssten wir die doch, wenn schon, ernst nehmen, uns ganz ernsthaft damit auseinandersetzen. Na, wenn wir jetzt die Frage der Bibel nachsehen und dann auch sehen, wie die Ältesten bestimmt werden, bitte sehr, dann geht es nicht um Sympathien, auch nicht darum, dass jemand Doktor, Professor so und so ist oder irgendwie eine wichtige Stellung innehat, sondern da sehen wir knallharte Prinzipien, die in der Bibel stehen und danach wurde berufen im Neuen Testament. Und ich will euch hier an diesem Beispiel nicht zeigen, dass wir jetzt sagen sollen, Demokratie weg und eine Diktatur in Deutschland, sondern ich will euch deutlich vor Augen führen, wir sind bestimmt von dem Zeitgeist, in dem wir leben. Und häufig ist es so, dass wir dann plötzlich die Bibel zurechtbiegen, nachdem wir das gerne haben wollen. Nicht? Also in die Ecke hineinbiegen und dann bekommen wir es noch so hin, damit wir es hinein. Da habe ich letztens Leute getroffen, die sagen, ja, da wurden doch die Ältesten eingesetzt unter Aufhebung der Hände. Und das bedeutet, dass die auch abgestimmt haben. Ja, und da steht aber... Aber das hat ja gar nichts mit Abstimmung zu tun. Erstmal Aufhebung der Hände, da früher hat man im Gebet, die Juden haben immer so gebetet. Und wenn die unter Gebet eingesetzt worden sind, dann sind die unter Aufhebung der Hände eingesetzt worden. Nicht? Es könnte auch sein, dass ihnen die Hände aufgelegt worden, das ist ebenfalls dasselbe Wort, also unter Auflegung der Hände wurden sie eingesetzt. Das bedeutet, dass man abgestimmt hat. In Griechenland hat man sowieso nicht per Handzeichen abgestimmt, das ist was ganz Modernes. Aber da merkt man, das sind die Leute in Deutschland im 21. Jahrhundert und meinen, das heißt nun Abstimmung und dann biegt man so etwas noch zurecht, nicht, um das irgendwie da hineinzukommen. Und da merken wir, das will die Bibel gerade nicht. Die Bibel will Kritikpunkt für uns sein. Wir sollen uns daran messen, wir sollen uns daran reiben und irgendwo passt es dann nicht, nicht? Und dann merken wir, wir sind herausgefordert daran. Und es gibt viele, viele Beispiele. Ich will euch ja nicht zu nahe treten. Ich lasse lieber die Bibel das kritisieren, als dass ich das tue. Ich könnte euch noch einige Punkte nennen, wo wir als Christen, und wo ich mich zum Teil mit da hineinfühlen muss und sagen muss, da, Michael, bist du genauso beeinflusst, wo wir die Bibel nicht ernst genug nehmen als Kritikpunkt unseres Lebens. Und wenn wir das nicht tun, müssen wir uns nicht wundern, dass die Bibel auch nicht mehr zu uns spricht. Wenn wir sie sowieso nur heranziehen, dass sie unsere Meinung noch bestätigt, die wir sowieso schon immer gehabt haben, dann können wir es auch gleich verzichten, brauchen wir gar nicht mehr Bibel zu lesen. Sondern die Bibel will uns kritisieren, aber positiv, konstruktiv kritisieren. Übrigens, wir an der Bibelschule versuchen auch davon zu lernen und das zu machen. Wir kritisieren uns auch untereinander und positiv. Zum Beispiel haben wir es so gemacht, jeder von uns Lehrern hat dann so ein Blatt, nicht? Das bekommt jeder Schüler in jedem Semester und darauf können die Schüler und sollen auch aufschreiben, wie finden sie unseren Unterricht, wo sind Stärken, wo sind Schwächen. Und das erste Mal, als ich den bekommen habe, habe ich richtig Angst gehabt. Ich habe gedacht, oh, was passiert denn jetzt, wenn die Schüler alle sagen, das ist mies, das ist schlimm, was mache ich dann? Muss ich in Sack und Asche gehen, kann ich dem noch gegenübertreten? Und in der Zwischenzeit merken wir, das ist gut, denn wir wollen ja nicht nur Selbstbestätigung, dass die Schüler uns auf den Rücken klopfen, sondern wir wollen ja die Sache besser machen. Und wenn das nun mies ankommt und wir uns selbst noch einreden, dass es ja trotzdem ganz gut sei, weil wir irgendwelche Ausreden dafür haben, das ist ja nicht gut. Umgekehrt, wir machen das auch mit den Schülern. Wir stellen den nicht aus, also hier war dein Unterricht gut oder so, da hast du gut aufgepasst. Naja, das steht in den Leistungen manchmal drin. Aber wir geben den Schülern einmal im Jahr ein sogenanntes Charakterzeugnis. Und da steht dann drin, wir meinen, wir haben festgestellt, da und dort sind Stärken und da sind Schwächen, da solltest du daran arbeiten. Wir sagen das vorsichtig, weil wir können ja keinen Menschen festlegen. Wir können nicht sagen, also so bist du. Wir können ja immer bloß sagen, das ist uns in den Begegnungen, die wir mit dir gehabt haben, da wo wir mit dir zusammengearbeitet haben, das ist uns aufgefallen. Und es gibt immer wieder Schüler, dann gibt es große Diskussionen danach. Aber wir wollen doch diese Diskussion. Wir wollen da mit dem Schüler sprechen. Wir wollen durchaus, dass er kommt und meinetwegen sagt, also nein, das sehe ich aber ganz und gar nicht so. Übrigens, was ich euch verraten kann, ich habe bisher keinen Schüler erlebt, der gekommen ist wegen einer Stärke und gesagt hat, also diese Stärke, nee, die habe ich aber gar nicht. Wie kommt ihr überhaupt darauf? Sondern ausschließlich waren die Gespräche auch in diesem Jahr wieder, wo wir eine Schwäche festgestellt haben, der Schüler gesagt, also nee, das ist aber gar nicht. Also nee, das kann ich aber gar nicht so sehen, nicht? Und dann haben wir darüber gesprochen. Mit der Zeit kam, aha, so siehst du das. Ach, und so ist das, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und weil vielfach ist es so, wir machen uns selbst ein Bild, wie wir auf andere wirken oder wie wir gerne sein wollen. Aber es ist gut, auch mal von anderen das zu hören und dann durchaus auch kritisch, wenn es konstruktiv ist, wenn es den anderen weiterbringen soll. Nicht, wenn es nur dazu ist, um ihn niederzudrücken, fertig zu machen. Und das wollen wir nicht. Wir schreiben den Leuten dann auch da hinein, da haben wir gemeint, da hast du einen Fortschritt gemacht, da hat sich wirklich was verändert in deinem Leben, da hast du dir Mühe gegeben, auch zur Ermutigung so etwas hinein. Nun, das war der Punkt Nummer, welcher war denn das jetzt? Nummer 7. Punkt Nummer 7, Punkt Nummer 8 gehört natürlich auch zur Bibel dabei. Die Bibel will uns nicht nur zeigen, wo unsere Schwächen sind, die Bibel gibt uns Ermutigung und echte Hilfe, gerade da, wo wir es brauchen. Und das ist häufig greift viel tiefer als irgendeiner, der zu uns kommt und sagt, nach Regen kommt auch mal wieder Sonnenschein und es wird schon wieder besser werden und Kopf hoch und was weiß ich. Denn das hilft dir alles, wenn es uns wirklich schlecht geht, ziemlich wenig. Aber in der Bibel finden wir wirkliche Hilfe, wirklichen Zuspruch, weil wir merken, dass Gott an unserer Seite ist, dass er uns sagt, dass er uns nicht allein lässt, selbst wenn es uns ganz dreckig geht und wir das erfahren können. Ich habe euch gestern davon berichtet, dass einer der Punkte, wo es mir am meisten so gegangen ist, war der, als ich mit Krebs im Krankenhaus gelegen habe. Da habe ich auch gemerkt, dass eben das Wort Gottes Trost und Zuversicht weitergeben kann und echte, nicht nur welche, die in so flapsigen Worten sich erfüllen. Das ist also auch Ermutigung. Dann haben wir als Punkt Nummer 7, wenn wir in die Bibel hineinschauen, erfahren wir etwas von der Zukunft. Und wer will das nicht? Fast jede große Zeitschrift, die etwas auf sich hält, hat einmal im Jahr das Thema Zukunft. Wie wird die Medizin im 21. Jahrhundert sein? Wie wird in 50 Jahren die Bevölkerungsentwicklung sein? Was wird dort und da in der Zukunft passieren? Und da möchte ich empfehlen, schaut in die Bibel hinein. Denn die Bibel gibt Auskunft und das häufig ganz konkret über die großen Linien, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Es lohnt sich, in die Bibel hineinzuschauen, wenn ihr wissen wollt, worauf ihr euch einzustellen habt in der Zukunft. Also auch dafür lohnt es sich, die Bibel kennenzulernen. Und Punkt Nummer 10 ist, natürlich muss das auch hier kommen, ist, dass wir hier die einmalige Möglichkeit haben, Audienz bei Gott zu bekommen. Und Gott als Schöpfer dieser Welt, als derjenige, der über diese Welt bestimmt und auch unser Richter sein wird, gibt uns die Möglichkeit, uns teilhaben zu lassen an seinen Gedanken über unser Leben, über die ganze Welt und die anderen Punkte, die ich auch erzählt habe. Wir haben hier Privataudienz von Gott. Manche Leute sagen ja, ich habe Gott noch nie gehört. Ich bete und kriege keine Antwort. Aber bitte sehr, hier, schaut doch erstmal da hinein. Da steht doch eine ganze Menge von Antworten Gottes drin. Das hat uns doch Gott geschrieben als sein Wille. Deshalb ist er doch Mensch geworden und hat uns viele Sachen gesagt. Vieles, worauf wir eine Antwort von Gott in irgendeiner Audition, also oder Vision oder sonst was haben wollen, steht ja hier schon drin. Es gibt manche Leute, auch Schüler, die sagen, ich möchte gern den Willen Gottes erfahren. Und dann sage ich Ihnen zuerst einmal, der generelle Wille Gottes, der auch für dein Leben gilt, der steht zuerst einmal ganz ausführlich hier in der Bibel drin. Also, wenn du zu mir sagst, wie soll ich mit meinen Eltern umgehen, ja, dann brauchst du doch Gott nicht zu dir in einer Stimme in der Nacht reden, dann schau erstmal in die Bibel hinein, du sollst deine Eltern ehren, du sollst für sie beten und so weiter und so weiter. Das gilt auch für dich, da brauchst du gar nicht viel nach dem Willen Gottes zu fragen. Oder wenn du nach dem Willen fragst, soll ich meinem Nachbarn etwas vom Glauben erzählen, dann kann ich dir schon die Stimme Gottes sein, kann sagen, ja, geh hin, das ist genau deine Aufgabe. Und das ist die Stimme Gottes. Denn da steht, erst einmal, wir haben es gestern gelesen, jeder Christ ist Zeuge Jesu Christi. Und da steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und von dem Evangelium hören. Das ist der Wille Gottes, steht da sogar. Der Wille Gottes ist es, dass alle gerettet werden. Ja, also bitte sehr, willst du es noch direkter haben? Da steht es doch wortwörtlich, buchstäblich, du kannst dir aufhängen über dein Bett. Das ist der Wille Gottes. Da musst du gar nicht viel mehr nach dem Willen Gottes fragen. Und so würde ich auch sagen, wenn es darum geht, Missionar zu sein. Das heißt ja nicht unbedingt Missionar irgendwo in Kenia im Busch oder so etwas, sondern überhaupt Missionar zu sein, dann sage ich dir, deine Berufung ist es, Missionar zu sein, an der Stelle, an der du bist. Und dann werde doch mal aktiv und frage doch vielleicht mal umgekehrt, nicht, dass du die Frage stellst, soll ich irgendwo in die Mission aufbrechen, sondern umgekehrt, soll ich denn in meinem Häuschen zu Hause sitzen bleiben, in dem Beruf, den ich bisher gemacht habe? Warum stellst du dir nicht die Frage? Könnte doch auch sein. Denn woher bist du sicher, dass das der Wille Gottes ist? Du musst doch nicht sitzen bleiben und sagen, wenn nicht ein Blitz vom Himmel kommt und mir die Haare angesenkt emporstehen und wenn ich plötzlich halb blind werde, so wie Paulus, als er vom Pferd gefallen ist, erst dann achte ich darauf, was Gott gesagt hat. Ja, und vielleicht rufe ich dann erst noch den Elektriker und denke, das war ein Kurzschluss in der Leitung oder so etwas. Ne? Ja, manchmal ist es so, dass wir fast blind und taub werden, wenn Gott zu uns spricht, ne? Weil wir die Augen und Ohren zumachen dabei. Und ich erlebe viele Menschen, gerade vorgestern, ja genau gestern, bevor ich hier bei euch gewesen bin, war ich noch beim Vortrag woanders gewesen, da habe ich auch mit jemandem gesprochen, der hat mir dann auch gesagt, ja, wenn Gott zu mir sprechen würde, dann wüsste ich ja, dass er da ist, aber so weiß ich das ja gar nicht. Da habe ich ihm gesagt, ja, was willst du denn, oder was wollen Sie denn? Wie sollte Gott sich denn ihnen offenbaren? Da sagt er, naja, also, wenn ich im Himmel hören würde. Da habe ich ihm gesagt, nun, mein guter Mann, also so habe ich es nicht gesagt, aber ich habe ihm gesagt, also, ja, das glaube ich gar nicht, dass Sie daran glauben würden. Denn wenn Sie jetzt hier in der Gemeinde, in der wir da gewesen waren, eine Stimme vom Himmel hören würden oder aus der Luft hören würden, dann würden Sie doch am ersten daran denken, ich habe hier irgendwie eine Lautsprecheranlage manipuliert und lasse da jetzt was ablaufen, um Sie eben hier zu gewinnen für die Gemeinde, oder? Dann sagt er, naja, also schon, also ganz glaube ich das wahrscheinlich, würde ich das nicht glauben. Und als zweites würden Sie wahrscheinlich am nächsten Morgen glauben, dass Sie eine Einbildung gehabt haben, so eine Halluzination, vielleicht zu wenig geschlafen oder sowas, das war ja alles nur eingebildet, gibt's ja auch. Leute, die plötzlich Stimmen hören und meistens gehen die dann zum Psychiater nachher, nicht? Also so etwas gibt es auch. Und ich habe viele Leute erlebt, als ich in der Geriatrie gearbeitet habe, also so in der Altenpflege, Leute, die aus ihrem Leben erzählt haben und regelrechte Wunder erlebt haben in ihrer Vergangenheit und trotzdem nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen älteren Mann, der im Zweiten Weltkrieg gewesen war und der berichtete mir so am Ende des Weltkriegs, er war unterwegs so mit so einem Kugelwagen mit ein paar anderen Leuten und plötzlich kam da so ein Angriff von Flugzeugen eben so, ich weiß nicht, Engländer waren das glaube ich, die haben da alles bombardiert und kurz und klein geschossen und der wusste gar nicht, was er tun sollte, kroch unter sein Auto drunter, hoffte, dass das nicht getroffen würde und hat dann nur gebetet, Gott, wenn es dich gibt, bitte hier, rette mich, ich will an dich glauben. Und dann wie ein Wunder, tatsächlich, die schießen da alle kurz und klein und er überlebt. Er kriecht darunter weg, einige seiner Kollegen sind damit erschossen und er ist glücklich und froh. Aber meint ihr, der hat hinterher wirklich an Gott geglaubt? Der hat mir das in seinem Alter wieder erzählt, da hat er sich wieder dran erinnert. Aber hinterher, da hat er zusammen mit seinen Kumpanen, hat er mir auch gesagt, eben getrunken und hat sich darüber gefreut, dass sie nochmal den Teufel von der Schippe gesprungen sind. Da war nichts mehr. Menschen. Selbst wenn ihr Gott genau machen, so und so soll er erscheinen. Wobei ja sowieso das sehr an den Haaren herbeigezogen ist, wo wir auch merken, wie stark wir von der Aufklärung geprägt sind, wo wir im Mittelpunkt stehen. Es ist ja die ganz verrückte Frage, wir machen Gott Vorschriften, was er tun soll, statt erstmal fragen, wenn es ihn wirklich gibt, sollten wir froh sein, dass er überhaupt mit uns zu tun haben will. Stattdessen sagen wir dann doch, also wenn du nicht so und so bist und wenn du nicht so und so zu mir sprichst, also dann akzeptiere ich dich aber nicht. Da merken wir, wie sehr überheblich wir auch mit uns selbst geworden sind. Und da sind wir geprägt von der Aufklärung. Die Aufklärung hat ja genau das gemacht. Früher war es so, Gott stand im Mittelpunkt. Bei Luther gar keine Frage. Für Luther war nicht die Frage, gibt es Gott oder nicht, sondern wie finde ich Gnade vor Gott und mich demütigen und bitte Gott, nehme mich an, was kann ich tun, um vor dir angenommen zu werden? So fragt heute kaum noch ein Mensch, sondern er sagt, ja, was bringt es mir überhaupt, Christ zu werden? Und viele Evangelisten auf den Kanzeln, die zählen dann alles Mögliche auf, ganz vorsichtig, nicht? Von der Hölle spricht sowieso keiner mehr, von Sünde auch nicht, also wenige, sondern die sagen dann, also ja, dann sind all deine Probleme gelöst und deine Minderwertigkeitskomplexe sind weg und du wirst eine Freundin finden und dein Job wird auch wieder gut und dann wird es dir super gehen und also alles wird da einem versprochen, nur damit du sozusagen den Köder schluckst und dann hinterher nicht in die Gemeinde hineingehst und plötzlich merkst, dass alles ganz anders ist. Tatsächlich, manche Predigen sind so und ich muss sagen, das ist ja erschreckend. Das kommt den Menschen mit ihrem Egoismus, ihrem Ich stehe im Mittelpunkt des gesamten Universums, nur entgegen. Ich habe ebenfalls vor ein paar Tagen mit einem Mann gesprochen und bei dem war das so ähnlich. Der hat mir dann gesagt, also wenn in der Bibel steht ja, dass die Leute in die Hölle kommen, nicht? Und ich habe gar nicht von Hölle angefangen, aber er wusste das schon. Und dann hat er gesagt, also wenn das wirklich so ist, dann glaube ich nicht daran, dass es einen Gott gibt. Und da habe ich ihm gesagt, also mein guter Mann, wenn es wirklich so ist, dann spielt es gar keine Rolle, ob Sie daran glauben oder nicht. Dann ist es eine Realität, mit der Sie umgehen müssen. Wenn Sie die einfach ignorieren, dann wird früher oder später werden Sie davor stehen, dass Sie vielleicht selbst darin sind. Ich meine, das ist natürlich eine harte Botschaft, aber genau so ist es. Wenn wir müssen uns nicht die Frage stellen, passt uns das oder nicht? Und sagen, wenn Gott so ist, das war ja die Argumentation, wenn Gott so ist, dann will ich nicht an ihn glauben. Dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Ist das nicht eigentlich Schwachsinn?
Ich muss doch vielmehr fragen, wenn Gott so ist, dann muss ich mich damit abfinden. Sagt das in irgendeinem anderen Bereich jemand? Habt ihr schon mal jemanden erlebt, der sagt, also wenn es eine Schwerkraft gibt, die so böse ist, dass ich stolpern kann und mir das Knie aufschlagen kann, dann glaube ich aber nicht daran. Das wäre ja genau dieselbe Argumentation. Nicht? Wenn Gott so und so ist, weil es mir negativ ist, weil es mir nicht passt in meinem Kopf, weil es nicht in mein Gottesbild hineinpasst, dann will ich nicht dran glauben. Oder ich könnte ja noch schlimmer sagen, eben die Schwerkraft, nicht? Wie mühsam ist das beim Haus? Steht ihr, dann habt ihr ein ganzes Treppenhaus in der Mitte, kostet viel Geld, könnt ihr noch alles Zimmer rausmachen, nicht? Also baut doch demnächst ein Haus, Hochhaus, 10 Stockwerke, ohne Treppenhaus, ohne Fahrstuhl und irgendwie kommt ihr dann doch noch oben rein, steht dann morgen raus, wollt zum Einkaufen gehen, geht auf euren Balkon und sagt, ich glaube nicht daran, dass es eine Schwerkraft gibt, ihr macht den nächsten Schritt und natürlich euch kann gar nichts passieren und plötzlich findet ihr euch auf der harten Realität wieder. Und genauso ist es doch auch bei Menschen, die so über Gott reden. Die sagen, weil Gott so und so ist, glaube ich einfach gar nicht daran, dass es den geben kann. Nicht? Aber ist das denn die Frage? Es ist doch mehr die Frage, ist es so oder nicht? Wenn es die Hölle gibt, hat es gar keinen Sinn zu sagen, ich will aber nicht, dass es die gibt, weil ich mir das nicht vorstellen kann, weil Gott mir dazu grausam ist oder was weiß ich. Das spielt doch gar keine Rolle. Wenn es die gibt, muss ich mich mit der Realität auseinandersetzen. Und dann hilft es nichts davon zu träumen und einfach zu ignorieren und zu sagen, das will ich aber nicht, dass das so ist. Sondern die Frage ist es so und nicht, ob es mir passt. Aber viele Menschen heutzutage, die sagen einfach, nee, also wenn Gott so ist, nee, dann will ich nicht an ihn glauben. Ein anderer, der hat mir dann mal die Frage gestellt, meint, das sei auch noch ganz wichtig dabei, er fragt mich dann ja, sind alle Babys gerettet? Ich weiß nicht auch, ob ihr diese Frage hatte. Und da habe ich ihm gesagt, naja, also in der Bibel finde ich keine Antwort darauf. Da finde ich nur, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wirst du errettet. Und da ich nicht pauschal sagen kann, dass alle kleine Babys an Jesus Christus glauben, kann ich auch nicht sagen, dass kleine Babys alle gerettet sind. Und dann sagt er also, wenn Gott so ist, dann glaube ich nicht an Gott. Auch wieder genau dieselbe Argumentation, nicht? Also ich weiß nicht, ob ihr eine Antwort auf diese Frage noch mehr hören wollt, ob das auch ein tiefes innerliches Bedürfnis ist, sonst lasse ich das beiseite. Ich wollte ja nur hier ein Beispiel zeigen, eben wie man damit umgeht. Wollt ihr eine Antwort darauf haben? Oder? Ja? Bei den kleinen Babys wollen wir abstimmen. Das wäre jetzt ganz modern, nicht? Ganz modern, wir machen Gott den Vorschlag, also abstimmen, er muss sich dann nach unserem Votum richten, nicht? Also, nein. Es ist so, in der Bibel, was finden wir, ich habe es ja gerade schon gesagt, welche Möglichkeit finden wir, wie kommt man in den Himmel, um es mal ganz einfach zu sagen und platt zu sagen? Antwort. Gibt es eine andere Möglichkeit? Gibt es einen Sonderweg für die, was weiß ich, dummen, klugen, reichen, armen, jungen, alten? Nein, es gibt keinen Sonderweg. Also was müssen wir sagen? Für das Baby gilt genau derselbe Weg. Nun sind wir natürlich, müssen wir auch sagen, dass wir als Menschen die Wege Gottes nicht in allen Fällen begreifen können. Wir müssen davon ausgehen, und das würde ich sagen, tue ich für mich zumindest dabei, dass Gott tatsächlich, also ich ziehe den Beispiel von Hiob heran, auch wenn es nicht vielleicht, es gibt diese Stelle, ist nicht ganz hundertprozentig einfach auszulegen, aber in Hiob lesen wir, dass Gott jeden Menschen 2 oder 3 Mal in seinem Leben anspricht. Ihr kennt die Stelle, ja? Und ich gehe davon aus, dass es tatsächlich stimmt, was da steht. Und dann gehe ich davon aus, dass Gott auch das kleine Baby angesprochen hat und das in irgendeiner Weise die Möglichkeit hat, sich zu Jesus zu bekennen oder nicht. Also, wie er das macht, das ist Gottes Sache. Denn wir dürfen ja nicht die Illusion nachgehen, dass eben der Glaube eine Frage des Intellektes ist. Da müssen wir auch sagen, was mit den Behinderten, die das gar nicht genau begreifen können. Können die von vornherein gar nicht Christ werden? Was ist mit demjenigen, der einen Intelligenzquotienten von 150 hat? Hat der mehr Chancen, zu Jesus zu kommen, als derjenige, der nur einen von 50 hat? Nein. Und da müssen wir sagen, Gott wählt einen Weg, der für jeden Menschen richtig ist. Wir sehen ja auch, das ist faszinierend bei Jesus. Er spricht Menschen ganz unterschiedlich an, je nachdem in ihrer Situation. Und davon gehe ich aus, das tut er auch. Und so gehe ich davon aus, irgendwie tut Gott das. Aber es gibt keinen Weg an Jesus vorbei. In keiner anderen Religion, durch keine anderen Werke, durch gar nichts und auch nicht durch das unschuldige kleine Babylein. Übrigens, wir müssen ja auch uns deutlich vor Augen führen, nicht nur, dass wir in der Bibel keine Legitimität für die Aussage finden, dass kleine Babys alle errettet werden, sondern es ist eine höchst gefährliche Aussage. Denn wenn die wirklich stimmen würde, dann müssten wir von heute auf morgen unsere ganze Auseinandersetzung mit der Abtreibung neu überlegen. Dann müssten wir uns freuen über jedes Baby, was abgetrieben wird. Denn die wären alle im Himmel. Wenn die erstmal geboren werden, dann geht ja ein Großteil der Bevölkerung, das wissen wir ja statistisch, verloren. Denn die meisten, die von denen geboren werden, glauben hinterher nicht an Gott. Wenn die aber als Babys alle errettet werden würden, dann müssten wir sagen, möglich sollten alle abgetrieben werden, so können wir den Himmel füllen. Wir können nie so viele Leute evangelisieren wie durch die Abtreibung. Ja, das ist die notwendige Konsequenz davon, wenn wir so etwas denken. Also wir müssen uns ja auch damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen das hat. In Deutschland werden jedes Jahr 200.000 Kinder abgetrieben. Ja bitte sehr, wo kommen 200.000 Leute zum Glauben in Deutschland jedes Jahr? Und da müssen wir auch deutlich sagen, das ist gotteslästerlich, so etwas zu behaupten. Natürlich, deshalb sage ich ja nur, das ist eine Konsequenz davon. Wenn wir sagen, alle Babys werden errettet, ist das eine notwendige Konsequenz davon. Und wir müssen deutlich sagen, in der Bibel gibt es keinen Weg an Jesus Christus vorbei und auch für ein Baby nicht. Und so würde ich einfach einmal sagen, ich weiß nicht, ob ihr Baby im Himmel sein wird bei Gott. Das ist Gottes Sache dabei. Aber ich denke schon, Gott wird dem Baby auch eine Chance gegeben haben, zu ihm zu kommen oder nicht. Ich gehe davon aus, Gott gibt jedem Menschen eine Chance. Wie er das macht, das ist seine Sache. Darüber kann ich nichts sagen. Und dann sage ich den Menschen meistens auch noch, eben dabei, dass wir nicht zu viel darüber spekulieren sollten, sondern dass es jetzt die Frage ist, bei Ihnen, die Sie mir jetzt zuhören, heute ist Ihre Chance, zu Gott zu kommen oder eben ihn abzulehnen. Denn häufig ist es so, dass diese Gedanken, was ist mit dem Baby da und was ist mit den Heiden in Afrika, was mit denen, die nie etwas gehört haben, sind nur Ausflüchte, um sich selbst nicht betreffen zu lassen davon. Denn letztendlich ist es nicht meine Sache, Gott zur Rechenschaft zu ziehen, wie er handelt und was er tut, sondern jetzt soll ich zur Kenntnis nehmen, dass Gott heute zu mir spricht und heute von mir will, dass ich mich entscheide, mit ihm zu gehen oder ohne ihn zu leben. Und natürlich steht ihr heute genauso vor der Entscheidung, wenn ihr noch keinen Weg zu Jesus Christus gefunden habt. Bitte? Ja, der gilt natürlich, aber wo steht, dass die Kinder gerettet werden? Ja, natürlich, aber halt, da steht nicht, dass sie gerettet werden. Da steht nur, das Himmelreich ist für die Kinder offen, aber nur, wenn sie glauben. Lasset die Kindlein zu mir kommen, darauf beruht die Kirche, ja, dass sie ihre Taufe macht, nicht? Aber dass die Kinder errettet werden, steht da in keinem Fall. Da steht auch, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Jetzt könnten wir damit argumentieren, ja, der Wille Gottes ist ja allmächtig, wenn Gott das will, dann werden auch alle errettet. Aber da merken wir wieder, wir drehen uns im Kreis, wir bezeichnen jetzt Gott als Lügner, indem wir uns dann sozusagen seine eigenen Worte gegen ihn wenden. So können wir das nicht tun. Nein, ganz genau. Sondern in welchem Zusammenhang lesen wir das? Da sind die Jünger, die halten die Mütter ab, weil sie sagen, Jesus soll nicht mit den Kindern sprechen. Und hier sehen wir den historischen Zusammenhang. Jesus sagt einfach, ihr Jünger, schickt nicht die Kinder weg, sondern lasst sie zu mir kommen. Das ist alles. Da steht nicht, dass sie dadurch gerettet werden, sondern einfach, die Kinder sollen auch zuhören, was Jesus ihnen zu sagen hat. Das ist der historische Zusammenhang dabei. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Gott gibt ihnen eine Chance. Wer von denen eben bei Gott sein wird oder nicht, können wir nicht beantworten. Sondern es kommt darauf an, welche Beziehung haben sie zu Jesus Christus oder nicht. So einfach ist die Sache dabei. Ja. Also ich meine, wenn ich nur sagen will, kurz davor, wir können den Vers nachlesen. Ihr seht ganz deutlich, das hat nichts mit Errettung an der Stelle zu tun. Es hat damit zu tun, die Kinder sollen durch die Mütter zu Jesus gebracht werden, damit er sie segnet. Und dann ist es so, er nimmt ja auch Kinder als Vorbild. Er sagt, wir sollen glauben wie die Kinder. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir dumm kindisch sein sollen, sondern wir sollen so wie Kinder sein, das merken wir in der Kinderstunde, nicht? Die glauben das, was man ihnen sagt, die nehmen das auf, die nehmen das für Wahrheit und dann glauben sie und dann werden sie errettet. Aber eben ganz genau dabei. Und da müssen wir auch hier den Unterschied machen und der Zusammenhang da, wo Jesus das gebraucht, ist lediglich, er will, dass den Kindern auch das Evangelium verkündigt wird. Und deshalb sagt er, lasst die Kinder zu mir kommen. Sie sollen das auch hören, was ich gesagt habe, denn das ist der historische Zusammenhang. Die Mütter wollen sie bringen und die Jünger wehren ihnen. Und dann holt, sagt er, kommt her. Das hat nichts an der Stelle damit zu tun, dass die Kinder deshalb, weil sie das hören und hingebracht werden zu Jesus, dass sie deshalb errettet werden. Aber jetzt war deine Frage, bitte. Nee. Du meinst jetzt also, die Dummen, die werden sozusagen gleich errettet oder so. Ja, genau. Ja. Also, wir könnten jetzt natürlich eine Auslegung der Seligpreisungen machen. Ich versuche das ganz kurz zu machen dabei. Wir müssten jetzt die genauen griechischen Begriffe sehen, müssten sehen, was die im Einzelnen bedeuten. Generell gehen die meisten Ausleger davon aus, dass derjenige, der sich vor Gott selbst arm macht, weil er sagt, dass ich nichts kann und weiß und Gott akzeptiert in seiner Weisheit, dass der damit gemeint ist, der hier selig gepriesen wird. Das hat nichts mit Dummheit oder Intellekt zu tun, sondern es hat damit zu tun, wie ich mich vor Gott stelle. Das sind ja übrigens die meisten anderen Sachen auch. Selig sind die verfolgt sind, selig sind diejenigen, die Friedensstifter sind und so. Es wird nirgends beschrieben, dass die Menschen von Natur aus, weil sie irgendeine Eigenschaft haben, selig werden, sondern durch das, wie sie sich Gott gegenüber verhalten. Und so gehen die meisten Ausleger davon aus, dass das auch an dieser Stelle gemeint ist. Also diese Stelle sagt, derjenige, der sich vor Gott macht, derjenige, der seine Bedürftigkeit vor Gott eingesteht, der nicht sagt, ich bin hier der, der Ahnung hat und der alles interpretieren kann und über alles Bescheid weiß, sondern dass derjenige, der eben seine Bedürftigkeit, seine Eingeschränktheit, eben seine Armheit vor Gott eingesteht, dass derjenige selig gepriesen wird. Nicht? Nun, das ist, ja. Ja. Ja, doch, vielen Dank dafür. Das ist eben einer der wesentlichen Punkte, wo wir direkte Aussagen in der Bibel finden, auf die wir uns stützen können, die wir, wenn wir sie hierauf anwenden, dann sagen können, wir haben keine Detailinformationen, wie das genau läuft, aber wir können darauf vertrauen, dass Gott dort auch in diesem Fall nicht ungerecht sein wird. Er hat nicht unsere Vorstellung von Gerechtigkeit, das müssen wir auch sehen dabei. Aber er ist dabei gerecht. Gut. Ja, sollen wir das noch vertiefen? Oder sollen wir es dabei lassen? Sonst können wir ja eventuell später noch genauer darüber reden. Also wie gesagt, das bräuchte mehr Zeit. Wir müssten jetzt die anderen im Vergleich dazu sehen, Seligpreisung. Wir müssten sehen, welches griechische Wort dort steht. Und dann könnten wir die verschiedenen Interpretationen, die es darüber gibt, einander gegenüberstellen. Ich könnte noch mal mehr erklären, wie ich das meine und so. Und ja. Ja, okay. Gut. Ja, möchte gerade noch jemand was dazu sagen? Ich bin ja gerne offen für Fragen, auch für kritische. Also ihr müsst mir nicht alles glauben, denn ich bin hier nicht der von Himmel gekommene Prophet, sondern ich gebe euch weiter, was ich durch meine Bibellese und durch mein Studium mit der Bibel erkannt habe. Aber letztendlich müsst ihr der Bibel glauben dabei. Das ist immer ganz wichtig dabei. Und alles, egal wer er sagt, auch euer eigener Pastor, nicht? Immer an der Bibel überprüfen. Deshalb ist unsere wesentliche Aufgabe, das, was in der Bibel steht, zu studieren. Naja. Positiv natürlich nicht. Nicht, um ihn fertig zu machen. Sondern denkt auch daran, wie steht es in der Bibel, eure Leiter sind eines doppelten, wie heißt das da, Ehre, einer doppelten Ehre, nicht, würdig. Also, ihr müsst ihnen auch die entsprechende Ehre geben, wenn ihr dann ihnen etwas sagt, nicht, und für sie beten und so, für eure Leiter. Das finden wir auch in der Bibel. Einen doppelten Lohnes. Es steht auch von Ehre. Ich meine, ich habe etwas von Ehre gelesen. Von Lohn steht? Doppelter Lohn ist auch nicht schlecht. Also könntest du jetzt wörtlich nehmen, nicht, demnächst, also hier, Bernie, wenn es wieder um Lohnverhandlungen geht, dann so, nicht, ja, 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 genau, okay, ja, bitte. Ja, durchaus. Ja. Darüber können wir nur spekulieren, weil was eben ein Baby tatsächlich weiß und welche Möglichkeiten Gott hat, das anzusprechen, das ist nur Spekulation. Wir können das heranziehen. Ich denke, das widerspricht gar nicht der Frage der Gerechtigkeit. Das widerspricht auch nicht der Frage, nur durch Jesus errettet. Denn wir merken das ja schon. Ich habe eine Zeit lang in einem Behindertenheim gearbeitet. Viele von den Behinderten, die haben dogmatisch doch nicht verstanden, was Dreieinheit ist und Jesus, ganzer Gott und ganzer Mensch, da haben die gar keine Ahnung davon. Trotzdem habe ich gemerkt, im Gebet und im Gespräch mit einigen dieser Behinderten, dass die sich Gott gegenüber geöffnet haben. Da habe ich mit ihnen zusammen Lieder gesungen, gebetet und so. Und ich habe gemerkt, bei einem ist das angekommen, bei den anderen nicht. Und ich denke tatsächlich, Gott hat eine Möglichkeit, auch solche Menschen anzusprechen. Und nach dem Stand der Erkenntnis. Das finden wir übrigens auch. Deshalb, wenn ich jetzt etwas über die Lehrer sage, es ist ja auch so, dass die Lehrer, wird in der Bibel ja gesagt, besonders Acht haben müssen, weil sie eben auch besonders viel Verantwortung tragen für das, was sie sagen und tun. Und deshalb umso mehr von Gott zur Verantwortung gezogen werden. Also auch das sehen wir in der Bibel. Das hat mit der Erkenntnis zu tun. Wenn wir mehr Erkenntnis haben, dann werden wir mehr Verantwortung. Aber was umgekehrt natürlich nicht bedeuten sollte, nicht, dass jemand den Kurzschluss heute Abend macht, also am besten lese ich gar nicht mehr in der Bibel, denn dann erkenne ich nichts mehr und dann bin ich auch nicht verantwortlich dafür. Das ist natürlich auch Sünde, nicht? Weil ich kann dir heute Abend schon sagen, ist dann schade, dass du diesen Ausweg nicht wählen kannst. Ich kann dir heute sagen, Gott fordert dich auf, die Bibel näher kennenzulernen. Und jetzt weißt du das und dann bist du auch verantwortlich dafür, nicht? Also. Gut. Ich weiß nicht, wie wir das weitermachen sollen. Ich habe, wie gesagt, noch einige Sachen für euch vorbereitet. Und zwar wäre mich jetzt als nächstes, da habe ich mir die Frage gestellt, wie gehen wir mit Problemen in der Bibel um? Dann habe ich noch 10 Strategien für das richtige Bibellesen, 7 Schlüssel einer fundierten Bibelauslegung und 6-mal Achtung beim Umgang mit der Bibel. Müsst ihr 3 Wochen da bleiben? Also, Ich schlage euch vor, kommt einmal wieder, nicht, hierher. Ja. Also, ich habe euch jetzt 10 Strategien, bin ich, die habe ich ja nicht gemacht, die 10 Strategien, nein. Ich habe euch jetzt 10 starke Gründe für die Bibel vorgetragen und ein paar andere Punkte mehr. Ich würde sagen, das, was ich angekündigt habe und zu meinem Versprechen stehen will, bitte? Die möchtest du gerne noch wissen? 20. Ja. Kann ich auch tun. Können wir alle Sachen besprechen dort? Ja. Okay. Wir können noch später darüber sprechen. Ich schlage jetzt erstmal vor, ich schlage vor, das, was ich euch angeboten habe, dass ich nämlich jetzt noch ein paar Minuten lasse für Fragen. Und ihr werdet mal alle Fragen los. Ich weiß nicht, ob ich alle beantworten kann. Aber zumindest ihr könnt alle loswerden, die ihr irgendwie im Umgang mit Bibel und Kritik habt und wo ihr denkt, also das ist eine wichtige Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Denn ich denke, das tut euch auch gut und das tut jedem gut, weil häufig ist es so, wir tragen irgendwelche Fragen mit uns rum als Christen und wagen sie nicht zu fragen, weil wir Angst haben, dann als Zweifler angesehen zu werden oder Ungläubige oder was weiß ich. Häufig auch Missverständnis, also da muss ich noch ganz kurz dazu sagen, wir haben häufig auch als Christen das Missverständnis, dass es heißt, derjenige, der sich am besten etwas einbilden kann, der ist der beste Christ. Dabei hat Glauben nichts mit Einbildung zu tun. Ich habe Leute getroffen auf der Straße, die sagen mir, ich kann das aber nicht glauben, ich habe Zweifel daran. Dann habe ich denen gesagt, das kommt auch gar nicht drauf an. Die Zweifel kannst du auch noch haben, wenn du als Christ da bist. Ich habe manchmal auch Zweifel. Aber das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist eben, dieses Wort finde ich viel besser übersetzt, beispielsweise in der Hoffnung für alle. Und wenn ich im griechischen Wörterbuch nachschaue, dann steht da Pistoio, kann nämlich auch bedeuten Glauben und Vertrauen. Und Vertrauen ist nämlich eine Beziehungssache. Ich vertraue jemanden, denn es hat nichts mit Einbildung, mit Glauben zu tun. Die Leute meinen, ich habe noch Zweifel daran, ob das so und so richtig sein kann und deshalb glaube ich nicht. Und ich muss mir das so stark einbilden und wenn ich noch ein bisschen daran Zweifel habe, dann kann ich nicht richtiger Christ sein. Das ist totaler Unsinn. Sondern das heißt, das Vertrauensvolle sich Gott anvertrauen, das ist das, was darauf was ankommt. Denn, jetzt möchte ich euch gleich nochmal was dazu sagen, was euch vielleicht noch nicht aufgefallen ist, wenn es um die Einbildung ginge, wer müsste dann der beste Christ sein? Ja. Das ist natürlich jetzt eine seltsame Frage, ihr wisst gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich werde euch ein bisschen unterstützen dabei. Ihr werdet vielleicht staunen dabei, aber jetzt stelle ich euch mal eine andere Frage. Ich stelle euch nämlich die Frage, weiß der Teufel, ob es Gott gibt? Muss der daran glauben? Der hat ja sogar mit Gott gesprochen, wissen wir ja im Hiob, nicht? Der weiß das hundertprozentig. Ist der Teufel deshalb errettet? Da sehen wir in der Bibel gar keinen Hinweis davor. Denn wir sehen in der Offenbarung, der wird in den feurigen Pfuhl geschmissen mit all seinen Anhängern und so weiter, der ist verloren. Also jetzt müssten wir doch sehen, wenn es nur darauf ankommt, zu wissen, ob Gott da ist, dann müsste der doch der beste Christ sein. Aber das ist eben nicht so. Es kommt darauf an, geben wir vertrauensvoll unser Leben Jesus. Wir müssen nämlich auch daran denken, dass Gott ja sagt, im ersten Kapitel des Römerbriefes, dass nämlich jeder Mensch das feste Wissen von Gott hat. Eigentlich wissen alle Leute, dass es einen Gott gibt. Und das ist aber nicht die Frage, die sie errettet, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um? Geben wir unser Leben vertrauensvoll Jesus? Wie zeigt sich das in unserem Leben, unserem Vollzug, unserer Beziehung zu Jesus? Daran zeigt sich, ob wir errettet werden oder nicht. Bitte. Bestimmt hat er vor Gott Angst, muss er auch haben. Ja, okay. Aber wie gesagt, das wollte ich jetzt noch da hineinbringen hier, um euch da deutlich vor Augen zu führen, wie wir manchmal auch daneben liegen können und dass wir durchaus Zweifel haben dürfen als Christen. Wir können die zulassen, nur wir müssen nicht drin stecken bleiben. Das ist die Sache. Wir können nach einer Antwort suchen. Wir sollen Gott nach Antworten fragen. Ja. 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 Also ich nehme den Galaterbrief wie jedes andere Buch der Bibel wörtlich wahr. Ja. Natürlich so, wie es geschrieben steht. Wobei, und das muss ich ja dazu sagen, bei allen Büchern der Bibel, wir müssen natürlich darauf achten, jetzt sage ich das mal so als Theologe, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine, welche Gattung das ist, die da geschrieben steht. Es gibt nämlich manche Aussagen der Bibel, die sind zum Beispiel als Gedicht geschrieben, in einem Psalm. Und das ist natürlich, wir müssen sagen, das ist auch ein Gedicht. Also wenn da beispielsweise steht, Gott ist wie eine, in einem Psalm finden wir das, Gott ist wie eine Henne, die ihre Küken unter ihren Flügeln sammelt, ja, dann heißt das natürlich nicht, dass Gott im Himmel sitzt mit Federn überall und dann eben da gackernd herumfliegt. Natürlich nicht. sondern dann ist das ein Bild dafür. Und da müssen wir immer drauf achten, oder bei einem Gleichnis. Da sieht man ja, das Himmelreich ist gleich wie. Und dann müssen wir natürlich sagen, das ist eine Geschichte, die uns einen Aspekt verdeutlichen soll, vor Augen führen will, den Gott uns verdeutlichen will. Gott ist natürlich nicht hundertprozentig genau so, wie das da drin steht, sondern ein Aspekt soll herausgezogen werden. Und darauf müssen wir achten. Aber das wird in der Bibel auch deutlich gekennzeichnet. Da wird deutlich gesagt, das ist ein Aspekt, und da wird gesagt, alles gilt dafür. Aber gerade der Galaterbrief ist ja auch ein lehrmäßiger Brief. Da ist nicht viel mit Poetik und da ist auch nicht viel mit Gleichnissen, sondern da würde ich sagen, wortwörtlich. Hast du einen bestimmten Punkt, wo du sagst, eben dann allgemein? Ja. Und ich denke gerade an diesen Punkt, es sind ja viele Fragen auch, wo viele zum Beispiel heutzutage sich die Frage stellen, so Emanzipation und so, nicht? Gerade letztens habe ich wieder etwas gelesen dabei, da gibt es ein Buch veröffentlicht darüber, eben die Rolle der Frau in der Gemeinde, und da wird plötzlich alles, was Paulus gesagt hat, abgewürgt. Und dann wird gesagt, na ja, das stimmt ja alles nicht so, denn der Paulus, der war ja ein bisschen eingeschränkt, der hat das ja nur damals auf die kulturellen Beziehungen gemeint. Das ist Unsinn. Wo steht das, dass Paulus das gemeint hat? Es ist einfach so, wir sind so stark von der Zeit geprägt, dass wir das nicht mehr wahrhaben wollen. Und deshalb sagen wir, das kann nicht wahr sein. Dann suchen wir irgendein Beispiel, wo das vielleicht noch interpretiert werden könnte. Aber schauen gar nicht da rein, wie begründet die Bibel es denn? Und die Bibel, habt ihr keine Probleme damit? Dann bin ich froh dabei, bei den Baptisten, die haben zwischenzeitlich auch keine Probleme mehr damit, weil die das alles durchgestrichen haben dabei, nicht? Also die Landeskirche sowieso schon lange, die haben das lange aufgegeben. Und wobei wir auch immer vor Augen führen müssen, uns wird ja häufig unterstellt, Paulus sei nun im Gegensatz zu Jesus frauenfeindlich. Was totaler Unsinn ist, denn meistens haben diese Leute die Bibel gar nicht richtig gelesen und Paulus auch nicht gelesen. Würde jemand, der frauenfeindlich ist, seine wichtigste Beziehung, nämlich die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, mit der Beziehung zwischen Mann und Frau vergleichen? Würde jemand, der frauenfeindlich ist, sagen, du als Mann sollst deine Frau so lieben wie Christus die Gemeinde? Also wenn damit die Frau abgewertet werden soll, dann müssen wir sagen, die ganze Gemeinde wird abgewertet und damit Paulus auch. Das ist alles natürlich nicht damit gemeint. Paulus sieht gerade, dass es eine ganz besonders wichtige Stellung hat. Nur das, was er auch sagt, dass es verschiedene Aufgaben gibt für Mann und Frau. Und das ist natürlich etwas, was uns ärgert heute. Weil wir, das wollen wir heute nicht so wahrhaben. Und wir meinen, dass wir in der Kultur, in der wir leben, natürlich die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und wir wissen viel besser, wie es richtig ist, weil so wissen das ja alle Leute um uns herum. Ich erinnere mich in den 70er Jahren, als das so eine große Welle gewesen war, da wollte ich nachlesen, welche Unterschiede gibt es denn zwischen Mann und Frau. Und die Feministen damals, die waren so radikal, die haben gesagt, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Weil sie Angst gehabt haben, sobald man einen Unterschied feststellt, dann könnte man auch begründen, dass es unterschiedliche Aufgaben, Begabungen oder sonst was gibt. Heute sind auch die Feministinnen meistens davon entfernt. Heute gibt es massenhaft Bücher darüber, über die Unterschiede von Mann und Frau. Und viele Feministen versuchen es dann so auszuschlachten und sagen, Frauen sind die besseren Menschen. Ich meine, das findet man dann so in Büchern von Feministinnen. Letztens ist ein Buch herausgekommen in Amerika, das hieß dann, alle Männer sind Schweine. Ja, nicht? Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, dass ein Buch herausgekommen wäre, alle Frauen sind Schweine? Solch ein Buch, das würde abgesägt, das würde nicht mal veröffentlicht werden irgendwo, nicht? Bitte? Hast du dich gemeldet? Das würde es nie geben, weil das ist, man spricht in Amerika von der sogenannten Political Correctness. Und das ist politisch einfach nicht korrekt. Wenn irgendjemand so etwas sagen würde, kein Verlag würde es wagen, sowas zu drucken, weil er dann sofort irgendwo am Pranger stände, dann würde er nur negative Meldungen davon bekommen. Das ist nicht in. Das macht man einfach nicht. Deshalb gibt es auch kein Buch, was sowas sagt. Es gibt tatsächlich keins. Du kannst suchen, wo du willst. In den Bestsellerlisten, das gibt es einfach nicht. Aber was es eben gibt, Männer sind Schweine, Frauen sind die besseren Menschen. Ihr könnt dann nachlesen, mit Frauen, wenn Frauen regieren würde, würde es keinen Krieg geben. Wenn es Frauen gäbe, würde es keine Umweltverschmutzung geben. Wenn es Frauen gäbe, dann würde es keine Erziehungsdefizite geben. Wenn es Frauen gäbe, würde es keine Sexualität im Fernsehen geben und so weiter. Also wenn es Frauen gäbe, nur Frauen gäbe, wir wären im Paradies, nicht? Da merkt man natürlich, wie extrem das Ganze dabei ist. Und dann merken wir, wie überzogen so etwas dabei behandelt wird. Und wir müssen auch sagen, heutzutage, ich habe letztens ein neues Buch gelesen, das ist aus dem Amerikanischen auch übersetzt, das geht irgendwie so, Männer sind anders und Frauen auch, heißt das, glaube ich. Kennt ihr das? Ist ein Bestseller. Fand ich ganz gut. Das ist von keinem Christen geschrieben worden, aber der zeigt so in einzelnen Punkten auf, wie Frauen und Menschen und Männer eigentlich ziemlich unterschiedlich sind. Und viele, viele Leute bejahen das heute, die es früher geleugnet haben. Und wir müssen immer mehr dahin kommen, tatsächlich Männer und Frauen sind unterschiedlich. Das sagt ja nichts darüber, dass der eine mehr wert ist als der andere, sondern wir sagen einfach, sie sind unterschiedlich. Und das ist auch das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nicht, Mann ist mehr wert als die Frau, gar nicht. Sondern er sagt einfach, Mann und Frau sind unterschiedlich. Und weil sie unterschiedlich sind, haben sie auch unterschiedliche Aufgaben. Also so ein ganz praktisches Beispiel. Man sagt ja manchmal so Erziehung, Mann und Frau ist ja total das Gleiche, ob die Kinder erziehen. Ich möchte mal behaupten, nach psychologischen Untersuchungen stimmt das gar nicht. Eine statistische Untersuchung sagen zum Beispiel, auch wenn ich vielleicht nicht ganz dazu zähle, aber sagen, statistisch redet ein Mann ein Drittel bis die Hälfte weniger als eine Frau. Stellt euch mal vor, das Kind würde von dem Mann erzogen werden. Das würde wahrscheinlich erst mit 3 oder 4 Jahren anfangen zu reden, nicht? Ja. Ich meine, bei mir vielleicht nicht mit meinen Kindern, aber bei vielen anderen schon. Und da merken wir, es ist doch gut, wenn eine Frau sich auch intensiv darum kümmert. Übrigens schon in der Sprache finden wir das. Deshalb spricht man ja zum Beispiel von der Muttersprache, weil eben ein Kind zuerst die Sprache von der Mutter lernt. Naja, wir könnten das weit ausführen, aber ich will ja heute Abend nicht über Feminismus sprechen. Ich würde mir vielleicht den Ärger von manchen hier auf das zuziehen dabei. Und ich bin ja ein auch moderner, harmoniebestrebter Mensch. Das ist auch modern, nicht? Und deshalb, ich will mit allen friedlich sein, ich will alle akzeptieren und so, nicht? Deshalb ärgere ich euch nicht weiter damit. Lasst euch lieber durch die Bibel ärgern. Aber es war eine Meldung, die will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Bitte. Es hat sich, glaube ich, jemand gemeldet, nicht dort hinten, oder? Bitte? Ah, in der Bibel, ja genau, richtig, ja, da haben wir die Lösung, doch. Genau, die Bibel sagt uns knallhart, egal ob du Mann oder Frau bist, vor Gott bist du ein Versager und bekenne einmal, dass du ein hemmungsloser Egoist bist, nicht? Und so, und sagt sie uns ganz deutlich. Ja, also das ist ja sowieso erst ein neueres Problem. Ich erinnere mich auch an der Universität, habe ich eine Arbeit abgegeben bei einem Professor, der sehr wild darauf gewesen ist, und hat gesagt, nee, so geht das nicht. Also es muss bei jedem Form auch noch die weibliche Endung dahinter. Und das wird ja unheimlich kompliziert. Meine Arbeit ist da ein Drittel länger geworden, na nicht ganz, aber ein ganzes Stückchen länger, weil bei jedem Schüler, Schülerin, Patient, Patientin, Theologe, Theologin und also ich meine, ich habe ja nicht mehr dadurch gesagt, nicht? Aber es wurde viel, viel unlesbar hinterher, weil auch bei den Verben, nicht? Also er ging, ja bei der sie ging, geht das ja noch, aber bei den Personalpronomen ihre und sein Strich sein und ich meine, das wird alles so kompliziert dann auszudrücken, aber dann ist es politisch korrekt, nicht? Also auch so und also ich weiß nicht, vielleicht kommt bald die erste Bibelübersetzung so mit hinaus, dann hat die Bibel auch hier statt mein